Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe einen besonderen Gast eingeladen, den ich vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mal auch kennengelernt habe. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben und ich habe mich sehr gefreut, ihn endlich auch mal nach Fulda holen zu können, zusammen mit seinem kongenialen Partner Falk Schuck, heute bei mir Daniel Storb. Hallo Daniel.
Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Mittag. Ich weiß ja nicht genau, wann jetzt genau die Ausstrahlung ist oder wann ihr es anhört, aber ich sage einfach mal alles. Schönen guten Tag.
Ja, das muss ja auch irgendwie passen. Daniel Storb, der oder auch bekannt als der Storb, du bist einer der Comedians, die ich wirklich seit Jahren tatsächlich auch so verfolge und jemand, der auch am 17.12. im Kulturkeller sein wird mit dem Programm Sorry for Being Drunk. Was erwartet uns da?
Ja, also erstmal ist der Titel schon mal Knaller, finde ich. Sorry for Being Drunk ist entstanden aus einer Impro-Show, die ich quasi gespielt habe bei den Springmäusen. Da war ich einmal mit dabei und das spricht schon mal für mich, finde ich, dass ich nur einmal da mitgespielt habe. ich bin da eingesprungen, egal. Und Falk Schuck und meine Wenigkeit, wir haben schon ganz lang zusammen verschiedene Projekte gemacht und Podcast und ein Podcast am Kiosk, der heißt Es wird Späti und da habe ich mitgespielt. Er war im Publikum bei den Springmäusen und da gibt's ein Game, das heißt Sorry for Being Late, du wirst es kennen. Und es ist ein total lustiges Spiel und ich hatte schon seit ganz, ganz langer Zeit Bock auf eine Show, die ich nicht nur alleine mache, sondern ich wollte Impro auf die Bühne ein bisschen bringen, aber nicht die klassische Impro, sondern Impro gepaart mit irgendwie einfach total abgedrehten Spielen und einem lustigen Abend und deswegen haben wir Sorry for Being Late in Sorry for Being Drunk umbenannt und machen da jetzt eine total, meiner Meinung nach total witzige Show, wo es im Endeffekt darum geht, dass man quasi wir zwei beide wachen auf und wissen nicht mehr genau, was gestern passiert ist, kriegen einen Anruf, haben 90 Minuten Zeit rauszufinden, was passiert ist und werden das mit verschiedenen Impro-Games und gepaart natürlich mit so ein bisschen Stand-Up, weil wir beide natürlich aus der Stand-Up-Szene kommen, aufarbeiten, mit dem Publikum natürlich.
Ich hab's ja gesagt, du bist ein bekannter Stand-Upper auch. Du hast auch den RTL Comedy-Preis schon dein eigen nennen können.
Das ja, ich habe ihn direkt auf der Bühne zerstört, aber sonst habe ich ihn noch, ja.
Wie ist das passiert? Also
ich habe mich so gefreut, als ich ihn damals gewonnen habe, dass ich den dann so hochgehievt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass das zwei Teile sind. Und deswegen der damals schon zu Bruch ging, aber das ist auch eine schöne Szene, die man sich nochmal angucken kann. Sehr unangenehm, aber im Endeffekt dann auch draufgeschissen.
Ja, passt auch ein bisschen zu dir. RTL Comedy Grand Prix 2017 war das, gell?
So ja, lange her.
Und Radio Comedy ist auch so ein Steckenpferd von dir. Ja. Darüber reden wir auch gleich. Wir reden nochmal über die Show, die uns erwarten wird am 17.12. Aber lass uns erstmal über den kleinen Daniel sprechen. Du bist natürlich kein gebürtiger Fulderer. Wo bist du geboren?
Ich bin geboren in Großburgwedel.
Okay.
Also, ja, das war, weiß ich auch nicht, was meine Eltern dahin verschlagen hat. Also, wenn ich so ein gutes Timing hätte wie meine Eltern, dann wird das mit der Radio und Comedy nichts werden. Aber es hat mich dann zur Geburt nach Großburgwedel verschlagen, ja.
Aber aufgewachsen bist du nicht in Großburgwedel, oder?
Nee, also ich bin tatsächlich öfters umgezogen. Das klingt wie so ein Vagabundenleben, aber ich bin einfach, mein Vater war da damals so ein bisschen, das war ja die Zeit, wo die Eltern so ein bisschen das gemacht haben, was der Vater dann irgendwie so vorgeschlagen hat, beziehungsweise wo es ihn beruflich hin verschlagen hat. Und da sind wir öfters umgezogen und ich sag mal, sesshaft sind wir dann quasi erst in Köln geworden, wo ich dann so von 12 bis, sag ich mal, Ende des Studiums quasi gelebt habe. Also bis ich ja mein Volontariat beim Radio angefangen habe in Hamburg. Und deswegen würde ich mich, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, das ist so die Heimat so ein bisschen, der Kölner Raum.
Kölner quasi auch.
Ja, ja.
Okay. Hast du früh als Kind schon dein entdeckt, dass du witzig bist, dass du irgendwie, dass das möglicherweise irgendwann mal dein Traumberuf werden könnte oder dein Beruf werden könnte, auf der Bühne zu stehen und ja, lustig zu sein?
Also die Bühne kam tatsächlich. Also ganz, ganz früher wollte ich unbedingt die Schauspiel-Ding machen, aber selbst als Kind habe ich damals schon gemerkt, puh, das ist aber hartes Brot. Ich war immer schon total großer Radio-Fan und habe damals wirklich, wir haben am Wochenende unsere, glaube ich, Ausflüge als Familie danach geplant, wann wer moderiert und sowas. Das waren auch die großen Zeiten des Radios und das ist immer so mein Traum gewesen und den habe ich auch quasi dann direkt, muss man sagen, relativ konsequent verfolgt. Habe dann quasi Volontariat gemacht in Hamburg, habe dann Morningshow gemacht in Stuttgart und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das, was ich im Radio mache, nicht die ernsten Themen sind. Dass es mich nicht anspricht, dass es mir auch nicht liegt und ich eigentlich dafür da bin, die Leute zu unterhalten. Und dann gab es diesen klassischen Satz, dieses Beim Radio redet man nur gegen die Wand und keiner lacht. Und deswegen wollte ich mal wissen, wie es ist, wenn man auf der Bühne ist und keiner lacht. Und deswegen bin ich dann quasi irgendwann, wie man das, glaube ich, auch so normal macht, auf die Open Mics zugegangen und habe gesagt, ey, ich hätte da mal Bock drauf. Und ja, dann hat es mich halt gepackt. Ne? Und das ist ja immer so eine Weiterentwicklung. Genau wie beim Radio, man denkt so, boah, irgendwann will ich so die Morningshow moderieren, dann habe ich irgendwann die Morningshow moderiert, denkst du, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt mache ich mal so ein bisschen mehr so Radio-Comedy, und denkst du, ja, okay, und jetzt gehe ich mal auf die Bühne, und dann hast du die Bühne gemacht, und dann denkst du so, oh, was mache ich jetzt? Und dann habe ich den fantastischen Jens Wienand kennengelernt, du kennst ihn auch sehr gut, und der hat mich quasi so ein bisschen in diese Impro, also der hat mich sowieso Comedy-mäßig wahnsinnig beeinflusst, hat mich damals bei meinen zweiten, dritten Auftritten schon irgendwie gebucht und mich dann irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen, und das hat er mit der Impro auch gemacht, und die Impro ist einfach eine unfassbar tolle Weiterentwicklung der Comedy, die ich bis dato kannte, und das macht einfach Bock, ja.
Ich weiß noch, wie ich irgendwann in Mannheim bei einer Impro-Show gespielt habe, und da warst du mit dabei, und ich kannte dich ja vom Namen her vorher schon, und du sagtest zu mir, das ist deine erste Impro-Show, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindest deine erste quasi nach den Kursen oder so.
Ja.
Und da haben wir hatten die erste Szene zusammen.
Also wir hatten die erste Szene?
Wow. Dein erster Impro-Partner.
Das weiß ich jetzt. Oh, wow, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass es, die erste war natürlich im Impro-Theater Mannheim, wo wir uns ja auch dann, glaube ich, kennengelernt haben. Und da habe ich nochmal, glaube ich, Mix and Match gespielt. Und ja, ich finde das wahnsinnig aufregend. So, also ich finde dieses, das, ich muss auch wirklich sagen, also gegenüber, also wenn jetzt alle Leute, die quasi das Impro mit dir spielen, denken, das ist das Level der Impro, dann ist es so ein bisschen wie die Fußballnationalmannschaft guckt 2014, guckt der Fußballnationalmannschaft 2022 zu. Also das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied und eine andere Art der Herangehensweise der Impro, weil du bist ja ein richtiger Impro-Profi und sowas. Und ich gucke mir auch Impro-Shows überall an, und da gibt's ein wahnsinniges Gefälle, wo ich auch manchmal sage, weil Impro kann auch so vielseitig, manchmal ist Impro so total künstlerisch irgendwie, finde ich. Manchmal ist Impro einfach so total wild und sowas. Und wir sind so die Mischung halt aus Stand-up und Impro. Und aber ich finde das total, war das auch in Mannheim da in diesem Theater von Jens zu spielen, einfach, also ich liebe das. Vor allen Dingen, ich finde es eigentlich auch ganz geil, weil ich bin ein Typ, der bei Stand-up, das muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Stand-up relativ nervös ist immer. Also ich habe jetzt auch 2 Tage Nightwash moderiert und sowas. Also ich spiele schon lange Stand-up und auch auf guten Bühnen. Hab aber unglaubliches Lampenfieber. Unglaubliches Lampenfieber, was ich aber auch brauche, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur dann funktioniere. Wenn ich es nicht habe, denke ich direkt, okay, dann funktioniert irgendwas nicht. Aber bei der Impro denke ich dann manchmal so vorher, ja, ich kann ja eh nichts ändern. Also weißt du, bei Stand-Up geht man ja nochmal so manchmal so seine Sets durch und denkt so, ah, das Publikum ist ein bisschen älter, das Publikum ist ein bisschen jünger, dann nehme ich das raus, baue das rein, und ne, so ein bisschen wie so ein Baukastensystem. Und bei der Impro denke ich so, puh, naja, es sind ja alles auch noch andere da und irgendwie, und mal gucken, was passiert, und ich kann es im Endeffekt auch nicht ändern, weil ich weiß ja nicht, was die reinbringen, und das finde ich irgendwie total spannend irgendwie, und aber auch irgendwie ein bisschen beruhigend, muss ich sagen.
Das glaube ich. Das hört sich an. Ich meine, glaube ich, das ist dann nochmal was anderes. Also man kann es ja nicht unbedingt vergleichen. Es ist auch witzig sein auf der Bühne, aber eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Herangehensweise auch in Interaktion
voll
mit dem Publikum. Ne?
Voll.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast die Morning Show angesprochen. Du wärst jetzt nicht für mich so der typische Frühaufsteher. Also bist jetzt für mich nicht der, wo ich sage, der Daniel. Ich kenne dich ja auch nicht 100%, aber ich würde nicht sagen, der Daniel Staub, das ist der Mensch, der morgens aufsteht, um die Morning Show zu moderieren. Wann steht man da morgens auf und wann geht's los und wie war
das? Ich glaube, das ging los 6:30. Ja, oder was, 5 sogar? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also meine Eltern sagen bis heute noch, sie würden nicht, also sie können sich nicht vorstellen, wie ich das früher geschafft habe. Ja. Also sie kennen mich natürlich so ein bisschen besser und sagen, das ist doch einfach ausgeschlossen. Und ich muss sagen, ich habe in der Zeit, glaube ich, kein Mal verpennt. Ich habe das 3-4 Jahre, glaube ich, gemacht oder so, und habe dann quasi angefangen, so ein bisschen mehr, dann haben wir quasi so Wechsel gehabt, Nachmittag Morningshow. Und das ist, ich bin überhaupt nicht der Typ. Es ist ganz schlimm. Ich habe jetzt auch mittlerweile einen Hund, und der fängt so mittlerweile so an um 8 Uhr so ein bisschen unruhig zu werden. Und das ist schon wieder für mich richtig anstrengend, eine richtig krasse Umstellung. Was aber auch gut ist, weil ich ja mittlerweile in einem Alter bin, wo man auch nicht mal bis 12 Uhr schlafen muss. Ja. Mhm. Und das war Morning Show, das ist super verrückt, finde ich, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber es ist nun mal, und das muss man halt sagen, Es ist die beste Zeit im Radio halt. Da ist halt was los. Ich meine, der Deutsche, ja, der Deutsche ist eine Kartoffel, der ist um 6 Uhr, ist der auf den Beinen. So, ne? Und da ist der, das Ding ist, wenn du quasi um 5 Uhr, du hast mal die Sendung um eine Stunde verschoben oder du hast die erste Stunde frei bekommen, weil du noch eine Abendveranstaltung hattest und du bist nicht um 5 Uhr auf der Straße, sondern um 6 Uhr, das ist ein Unterschied in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Wenn man manchmal denkt man so, boah, mein Flieger oder sowas in Urlaub fährt voll früh, fliegt voll früh und ich fahre dann irgendwie um 6 Uhr los, da ist die Hölle los in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. So, und da sind die auch alle fresh, da sind die alle fit. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Aber es ist, wenn mir jetzt jemand sagen würde, was war die beste Zeit im Radio, dann war es schon auch die Morningshow.
Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Von der Morningshow ging es zur Storb-Show, hieß sie so. Mhm. Ja, das war auch noch bei Big FM. Den Radio haben wir noch gar nicht erwähnt.
Genau, ja, natürlich, klar. Das war, das, für mich ist es okay, weiß ich, wie es für Big FM ist.
Aber dann in dieser Zeit, also kurz danach, du bist ja mittlerweile bei RTL, bist du noch da, RTL Radio?
Nein, nein, ich bin wie auch da, ist quasi, ich mache das jetzt wie mein Vater, ich wechsle alle 2 Wochen das Nest. Also nicht das Nest, das wäre Quatsch, meine Familie ist immer noch dieselbe. Ich bin mittlerweile jetzt eine Zeit lang bei Radio Köln.
Radio Köln mittlerweile,
okay. Genau, und war bei RTL Radio und hab da auch hauptsächlich Radio Comedy gemacht. So.
Lass uns zurück zum RTL Grand Prix mal kurz nochmal switchen. Das war 2017, ich hab's schon gesagt.
Ja.
Da sind ja Leute hervorgegangen wie ein Kristall, der den ja, glaube ich, 2013 gewonnen hat. Markus Krebs, bei dem du übrigens auch schon mal in der Show warst. Ingmar Stadelmann, also schon sehr, sehr große, bekannte Namen. Wer war 2017 noch mit im Boden? Wer hat's moderiert? Weißt du es noch?
Also moderiert hat's Oliver Geissen. Ah. Aber wenn ich jetzt sage, wer gegen wen ich gewonnen habe, dann ist es eigentlich fast schon traurig, weil ich sage so, okay, Moment mal, der hat verloren und also nach mir kam Felix Lobrecht.
Nach dir kam Felix Lobrecht, okay. Ja, der spielt mittlerweile dann irgendwie 3.000, 4.000er Hallen.
Ja. Der hat das ganz ein bisschen anders den Weg eingeschlagen, glaube ich, als ich das getan habe. Der ist auch mehr über die Podcast-Ebene. Wir haben letztens noch überlegt, worüber ist Felix Lobrecht eigentlich wirklich so groß geworden? Ich glaube, es war auch so die Podcast-Ebene, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, die Podcasts waren erstmal größer und dann ging es auf die Bühne nochmal größer. Er war ja vorher schon auf der Bühne auch, klar, aber so durch die Podcasts, ja.
Ich glaube, der war auch 17, als der angetreten ist, war der auch schon bekannter oder sowas. Deswegen, ich hatte da einfach, glaube ich, ich hatte einen guten Abend. Ich hatte einen guten Einspieler. Das ist sowas zählt manchmal, glaube ich, auch drin. Das war ja wirklich so, dass jetzt die Leute im Publikum entschieden haben. Es war jetzt nicht Hörervoting oder dieser ganze Kram, Zuschauervoting. Das sieht man, in welcher Bubble ich gerade bin. Das war halt das Ding, dass mein Einspieler einfach mir irgendwie in die Karten gespielt hatte. Ich musste im Autohaus Autos verkaufen mit versteckter Kamera und Bülent Ceylan auf dem Ohr. Und da hatte ich irgendwie auch Glück mit den Leuten, die da vorbeikamen. Das lag mir. Und ich weiß, dass Lobrecht damals im Zirkus einen Clown spielen sollte und sagte so, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Und deswegen war das direkt so ein bisschen so eine negative Kerbe, glaube ich, für ihn. Und die mir dann im Endeffekt geholfen hat. So, und deswegen war das einfach ein Abend. Also, ohne mich jetzt selber total klein zu machen, wie gesagt, der Auftritt war gut und es war auch alles super und ich finde auch, dass ich das dann irgendwie auch alles verdient und bla bla bla. Aber genau, waren auch die Umstände gut, die vor mir kamen nicht so richtig gut an, er nach mir hat sich so ein bisschen unbeliebt gemacht, deswegen, und das sowas spielt natürlich dann einfach so ein bisschen in die Karten rein, ne?
Aber trotzdem gut zu sagen, ich habe Felix Lobrecht eher ausgestochen. Mhm. Der ist nach mir irgendwie erst gelandet.
Weil, ja.
Hat sich danach für dich so ein bisschen auch das verändert? Also ich meine, das hat ja schon auch für Aufsehen gesorgt. Hat sich das auf den Bühnen oder bei den Zuschauerzahlen bemerkbar gemacht?
Ja, also das Solo danach, also ich hatte das Problem war, ich war da eigentlich nicht bereit für, glaube ich, würde ich im Nachgang sagen, weil ich habe ja 2016 erst mit Comedy angefangen und habe dann 2017 RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Und das Ding ist, dass danach natürlich schon viele Leute ankamen und sagten, boah, du bist ja hier der neue Bla und das machen wir jetzt hier so und so. Und du, beziehungsweise ich dann selber auch gedacht habe, so, ach so, ja, so, ist das so? Okay. Also ich bin jetzt nicht, also gar nicht irgendwie abgehoben oder sowas. Ich habe ja immer Leute um mich rum, die jetzt irgendwie natürlich, ne, ich habe ganz normal weitergelebt, aber es wurde einem viel erzählt, wie Sachen jetzt zu laufen haben und wie es normal ist, dass es läuft, von denen ich einfach keine Ahnung hatte. Und hab mich da quasi auch teilweise ein bisschen belabern lassen, hab mich aber war natürlich trotzdem kann ich mir das immer noch auf die Fahne schreiben und war eine coole Zeit und ich habe war in vielen TV-Formaten, ich bin immer noch manchmal in TV-Formaten dabei und klar, das ist irgendwie so ein Ding, was mir keiner mehr nehmen kann und das war auch geil, aber das waren, also ich hatte mal den Vorjahressieger Salim Samato, mit dem habe ich mich vorunterhalten, also auch abgespaceder Typ so, aber der meinte, das Jahr nach dem Comedy Grand Prix Sieg war für ihn das Schwierigste und dann meinte ich so, ach come on, vorher so, Junge, ist ja doch total geil so, oder? Und im Nachgang muss ich sagen, er hat recht. Ja, und ich stimme Salim Samato in wenig Sachen zu, ja. Aber das war ein total schwieriges Jahr. Also es war, weil du einfach, es war so eine Art Überforderung und das Programm verkaufte sich natürlich, aber das Programm war noch gar nicht fertig. Weißt du, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du dann sagst, so, ich guck mal, ich habe das gewonnen, weil ich einfach alles in dieses eine Set reingeballert habe. Alles, was ich hatte, rein. Ja, und die anderen hatten halt schon länger Comedy gemacht und haben sich dann quasi eins ihrer Sets rausgesucht, das performt und ich habe einfach alle Gags, die ich gefühlt hatte, so da reingeballert und dann hatte ich, sag ich mal, so gute 25, 30 Minuten vielleicht Material und dann kommt jemand so, wunderbar, und dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt die Tour mit 90 Minuten, oder? Dann denkst du, okay. Also, ja, und dann habe ich das anderthalb Jahre, zwei Jahre gespielt und bei der letzten Show, da habe ich gedacht, jetzt ist es gut. Jetzt würde ich gerne anfangen mit der Tour. Jetzt habe ich Bock. So, weißt du so? Und klar hat sich dann, und die ersten Shows, das war dann so Stuttgart, das war dann klar verkauft. Stuttgart, da war ich aber auch viele Jahre durchs Radio und sowas, da kannten mich natürlich schon ein paar Leute. Ich habe ja noch eine eigene Bühne, die Kessel Comedy, da mit dem Kollegen Andreas Weber zusammen. Und da hat sich natürlich gut verkauft. Köln und sowas, wo ich herkomme, hat sich auch gut verkauft und so. Das ist natürlich safe, würde ich sagen, dass das durch den Comedy Grand Prix irgendwie angestoßen wurde. Aber es war halt noch nicht an dem Punkt, dass ich dachte, das Solo ist so gut. Also sprich, weißt du, was ich meine? Ich wollte eigentlich den Leuten das Solo kredenzen, was ich quasi am Ende hatte. Und war dann eigentlich unzufrieden mit dem Solo, was ich den Leuten quasi, wo die meisten Zuschauer waren, gegeben hatte, weißt du so? Und dachte so, am Ende, jetzt bin ich irgendwie so ready dafür. Und das ist so ein bisschen schade. Und hat mich so ein bisschen, ja, habe ich ein bisschen traurig gemacht, aber man muss sich auch irgendwie finden, finde ich immer. Und das habe ich zum Beispiel jetzt getan, weil ich zum Beispiel weiß auch, dass ich halt so eine Duo-Show, wie ich sie jetzt habe, das ist das, was mich halt so, was mich richtig glücklich macht, weißt du? Das ist halt eine Show, die ist halt, das hat Stand-Up-Elemente, die hat Impro-Elemente. Falk ist einfach auch einer, mit dem ist immer halt, der ist einfach, wer Falk also nicht kennt, ganz kurz zu ihm vielleicht, der ist eigentlich auch in der Szene deswegen bekannt, weil der halt wahnsinnig viel Crowdwork macht. Ne, das ist natürlich was anderes als Impro, aber das ist zum Beispiel auch ein großer Teil unserer Show, dass wir durch am Anfang 15 Minuten, also locker halt erstmal dieses ganze eigene Warm-up machen und das ist zum Beispiel halt so diese Falk-Spezialität, möchte ich sagen, dass der halt sehr, sehr viel mit dem Publikum agiert und das ist das, was mich halt einfach, was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich denke, das ist auch immer das, glaube ich, das Schöne, wenn man so zurückguckt, dass man merkt, so jetzt habe ich, glaube ich, das, was alles beinhaltet, was mir Spaß macht und was auch alles beinhaltet, was gut ist. Und das war beim Solo noch nicht der Fall, ist aber jetzt der Fall, meiner Meinung nach.
Also ein Solo ist ja auch super schwierig. Du hast ja gesagt, man hat gute 25 Minuten, wo man alles reinpackt und dann den Schritt zu machen, wirklich auch ein abendfüllendes Solo dann auch zu entwickeln, das ist natürlich der nächste große Schritt und das ist nicht einfach, wenn du vorher das gewohnt bist, Mixshows zu spielen und dann wirklich dein Programm auf diese ganze Zeit zu strecken. Das ist ein Prozess eigentlich, der normalerweise länger dauert. Und du warst einfach, dadurch, dass du den RTL Comedy Grand Prix gewonnen hast, einfach du musstest einfach den nächsten Schritt gehen und abendfüllend spielen.
Ja. Ja, ich habe gedacht so, ja, ich habe, hat keiner gerechnet, dass ich das Ding den Pokal nach Hause hole. Und dann stand ich da und dachte so, scheiße, aber halt auch ein bisschen geil. Und also das Ding ist, vielen Leuten macht auch das Solo, gibt das Solo mehr als mir. Also ich bin einfach auch gerne, und das ist, glaube ich, auch das, weswegen ich Impro direkt gemocht habe, ich bin einfach wahnsinnig gerne unter Menschen, mit Menschen, mache viel mit den Leuten auf der Bühne und mit den Leuten, die im Publikum sind. Und ja, es gibt Leute, die sind einfach glücklicher, wenn sie Solo spielen. Mich macht's einfach auch nicht so glücklich. Und ich bin auch selber, gucke ich mir natürlich viele Kolleginnen und Kollegen an. Und ich finde auch dieses, manche Leute spielen dann so 120 Minuten. Boah, ich brauche das nicht. So diese eine Person 120 Minuten. Also gerade ganz selten gibt es Kollegen, wo ich sage, boah, das war jetzt 120 Minuten, habe ich das jetzt gebraucht. Das war richtig geil. Ich habe zum Beispiel mal Oliver Polak besucht. Und der hatte 60 Minuten gespielt und davor hat Atze Schröder 20 Minuten Support gemacht. Und es war auch ein runder Abend. Es braucht nicht dieses ewig, diese ewigen langen Abende, finde ich. Und also beziehungsweise nicht diese ewig langen Abende von einer Person. Das ist so meine. Also wenn, ich habe das Gefühl, je mehr Leute da irgendwie Teil dieser Show sind, desto kurzweiliger ist es. Und das ist halt bei dieser Show, die wir jetzt haben, Sorry for Being Drunk, auch. Aber es ist keine Show, wo die ganze Zeit nur gesoffen wird. Also die Leute können natürlich was trinken. Wir haben ja auch einen Sponsor, das ist Kettenfett. Das ist ein schöner kleiner Schnaps von zwei Jungs aus Köln, die uns natürlich auch immer gerne ihre Produkte mitgeben. Sprich, wenn ihr kommen solltet, gibt es da auch ein bisschen was zu trinken für euch. Aber es ist keine Show, wo sich jetzt die beiden Protagonisten die Kante geben. Und das ist, glaube ich, auch zum Beispiel bei so Impro-Sachen nicht förderlich.
Ich würde gerne, bevor wir gleich zum Ende des Podcasts kommen, gerne noch einen anderen Namen ansprechen, der auch ein Wegbegleiter von dir ist, Andreas Weber. Der ist auch ein gern gesehener Gast in Fulda, der war schon einige Male da und ja. Ich finde den sehr gut, ich mag den sehr gerne. Hab den auch damals, gemeinsam in Mixshows bin ich mit dem auch schon mal ganz am Anfang mal aufgetreten und jetzt mittlerweile ein super neues Programm auch. Was verbindet euch beide?
Also uns verbinden natürlich die Kessel Comedy in Stuttgart, die wir gemeinsam jetzt wieder ans Laufen gebracht haben. Das war ja jetzt zur Hoch-Corona-Zeit sehr schwierig und das Ganze fand auch in einem Club statt, sprich Clubs, die waren ja auch noch geschlossen lange, sprich das war wirklich, muss man wieder richtig ackern, um die Bühne wieder nach vorne zu bringen. Jetzt sind wir langsam wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren. Das ist eine Sache, die macht mich sehr glücklich und ich hatte meinen ersten oder zweiten Auftritt. Ersten Auftritt hatte ich bei Andreas Weber, zweiten hatte ich bei Jens Wiener. Also das sind alles Leute, die immer noch in meinem Leben sehr präsent sind und die einfach sehr wichtig für mich sind. Und Weber finde ich auch sehr, sehr faszinierend, wie er jetzt so, er hat einen kompletten Bruch, was so seine Richtung angeht von der Comedy. Er hat jetzt mit seinem Feminismus-Programm nochmal eine ganz andere Kerbe irgendwie eingeschlagen. Und das finde ich auch immer wahnsinnig spannend, wenn Leute einfach mal sagen, so, ich entwickle mich jetzt in die Richtung, weil das ist das, was mich gerade so ein bisschen mehr beschäftigt. Und ja, genau. Und er war natürlich einfach, wie gesagt, er war bei meiner ersten oder zweiten Show hat er moderiert. Eigentlich wäre ein örtlicher Veranstalter da gewesen, dem ich natürlich zeigen wollte, wie wahnsinnig lustig ich bin und damit der mich wieder bucht und der war an dem Tag nicht da. Ja, das war natürlich scheiße, aber dadurch habe ich dann Andreas Weber kennengelernt und der hat mir eines der besten Komplimente direkt gemacht, was mich sehr glücklich gemacht hatte, weil ich hatte einen Gag, der vom Aufbau ähnlich war wie ein Gag, den er hatte, was natürlich erstmal nicht für meinen Gag sprach, aber er meinte so, ey, ich habe deinen Gag gesehen, bla bla bla, ich habe so einen ähnlichen, aber ich mache den jetzt nicht, weil ich fand deinen besser. Und das war natürlich ein Riesenkompliment, weil ich hatte Andreas Weber das Mal davor beim Comedy Clash gesehen, wo er gewonnen hatte und ich dachte, boah, der Typ sagt jetzt über mich, dass er seinen Gag schlechter findet als meinen, also so hat er es ungefähr formuliert, ne, also, und das war für mich ein riesen Ritterschlag und wir haben auch eine Zeit lang noch zusammen einen Podcast gemacht, auch Live-Podcasts haben wir zusammen gemacht, also wir haben eine stetige Verbindung, was Stand-Up, was Comedy angeht und auch zwischenmenschlich immer einer, auf den man sich echt verlassen kann und das ist einfach ein wichtiger Mensch und ein toller Comedian, das muss man auch einfach sagen.
Das ist er definitiv auch. Ein toller Comedian ist auch Falk Schuk, mit dem, du hast es erwähnt, bist du am 17.12. auch hier bei uns. Viel improvisierte Sachen, viel Stand-Up. Wenn du schon mal Impro macht und ich da bin, da könnte man das doch irgendwie mischen mal, oder? Was meinst du?
Ey, ich hab letztens noch zu Falk gesagt, es gibt nämlich eine Szene, die möchte ich schon vorwegnehmen, wo wir zum Beispiel, wo es eine Jury gibt, ja, und es gibt eine Person, die etwas präsentieren muss, wovon sie aber nicht weiß, was es ist. Das kennst du aus der Impro. Bei uns heißt das Höhle der Dichten, weil bei Falk immer so ein Typ ist, der nachts tolle Ideen hat und sie am nächsten Tag vergessen hat und dann haben wir es weitergesponnen. Kleiner Spoiler, aber damit ihr ungefähr wisst, wie solche Elemente bei uns aussehen, haben wir uns überlegt, wie ist es eigentlich, wenn Falk diese Idee hat nachts, sie vergisst, aber sich nachts noch bei Höhle der Löwen angemeldet hat und am nächsten Tag das Ding pitchen muss. Und da gibt es eine Jury, die, und da habe ich auch schon gedacht, da würde ich dich, also mindestens in dieser Szene, würde ich dich auch sehen. Also wir würden uns natürlich mega geehrt fühlen, wenn du ein, zwei Szenen mit uns spielen möchtest.
Ja, da würde ich sagen, bin ich doch auf jeden Fall mit am Start und freue mich drauf. Ja. Ihr solltet auf jeden Fall auch alle kommen am 17.12. in den Kulturkeller, oder?
Ja, voll gerne.
Und gekommen bist du hier im Podcast, also nicht im, so nicht falsch verstehen, du bist in meinen Podcast gekommen und das hat mich sehr gefreut. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir ausgesucht, weil ich auch ein bisschen geguckt habe, wer schon so bei dir war. Und tatsächlich ist das immer ein Song, den Falk und ich in unserem Podcast am Ende singen. Also der Podcast, wie gesagt, ist was völlig anderes. Das ist Toastbrot Baby von Die Doofen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Doch, Falk und ich sind immer zusammen in Skiurlaub gefahren und haben uns dann auch so ein bisschen nochmal besser kennengelernt und haben dann beide gemerkt, es gibt diese Momente, die so ein bisschen creepy sind, wo du weißt, ey, ich stehe da auch drauf und aber keiner will es richtig zugeben. Die so, also ich finde Toastbrot Baby von den Doofen, finde ich hammergeil. Ich so, Alter, ich auch. Und dann haben wir das lauthals im Auto gesungen und waren uns noch mehr verbunden, als wir es davor waren. Und deswegen ist es Toastbrot Baby. Ja, es tut mir jetzt leid, dass es so ein bisschen euren Algorithmus vielleicht von eurer Playlist jetzt ein bisschen kaputt macht. Aber es ist so, ich durfte es mir wünschen und das ist mein Wunsch.
Ja, passt sehr gut hier hinein. Wigald Boning, hast du gesagt, der war schon hier zu Gast. Heute warst du zu Gast und ich habe mich sehr, sehr gefreut, ja, dass du dir die Zeit genommen
hast. Ich mich auch.
Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
Ey, Leute, ohne Scheiß, ich würde mich wirklich sehr freuen. Das Ding ist, ihr sagt es so, das sagt er wahrscheinlich bei jedem, das stimmt, aber ich war bei der komischen Nacht in Fulda und dann habe ich, und Jackie, wir haben uns nämlich danach kennengelernt, ja, oder haben wir uns davor kennengelernt, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall habe ich dir gesagt, boah, wenn ich in Fulda ein Solo spielen würde, also ein Programm spielen würde, unbedingt in diesem Raum, und dann hast du gesagt, das können wir machen. Ich so, hä? Voll geil. Also, weil dieser Raum, der hat mir wirklich mega gut gefallen. Die komische Nacht hat mir auch sehr gut gefallen, muss man sagen. Aber von allen Locations, die ich da gespielt habe, war das der Raum, der mir am meisten gefallen hat, wo ich dachte so, boah, der hat einfach totalen Charme und es hat mega Bock gemacht, da zu spielen. Und deswegen freue ich mich wirklich. Also, ich freue mich wirklich, weil Sorry for Being Drunk ist auch ein Programm, was wir uns so ein bisschen als Highlight setzen. Und sprich, das haben wir jetzt nicht überall quasi, übermorgen sind wir da und nächste Woche sind wir da und in zwei Wochen sind wir da. Wir haben wirklich 5, 6 Termine aktuell an Locations, wo wir sagten, da haben wir mal gespielt oder wollen wir mal spielen. Und unter anderem ist das Fulda. Natürlich auch durch den Grund, dass wir uns kennengelernt haben. Aber genau, also wir kommen wirklich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt nicht so von wegen, ey, wir haben noch 3 Tourstops davor und 5 Tourstops danach, sondern Fulda ist für uns ein Highlight und das macht noch mehr Spaß, wenn mehr Leute da sind. Das sage ich ganz ehrlich.
Ja, du musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du nach Fulda kommst. Du sollst dich bei den Hörern verabschieden.
Achso, ey Leute, nein, ich wollte mich gar nicht entschuldigen, weil es gibt ja Leute, die sagen so von wegen, das ist ein Tourstop von vielen und das ist er nicht, das wollte ich nur sagen. Also Leute, macht's gut, ciao. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und hören.